So, das war jetzt der zweite Vers und jetzt haben wir wieder Zeit. Jetzt sagst du, was du vorhin sagen wolltest.
Nee, jetzt sage ich erstmal zu der 6. Also wir hatten die Entsprechungszahl 4 und die 4 hatte ich ja gesagt, das ist also die Schöpfung. Nach der Tat kommt also die 4, die Schöpfung. In den Zustand, muss man jetzt mal sagen, ist der Mensch oder die Geschöpfe eingestellt. Aber die Geschöpfe tragen in sich etwas, was als innerster Kern ist, und das ist das Göttliche. Das Göttliche ist sozusagen umkleidet mit dem, was wir seelisch sind oder was wir sozusagen als Menschen sind. Und das bezeichnet der Swedenborg als Überreste. Also das sind die Reste des Göttlichen, das in uns ist. Und da ist zweimal eine 3. 3 ist wieder 1, 2, 3, das sind die 3 göttlichen Eigenschaften. Und das ist zweimal sozusagen kombiniert, also eine Verdichtung, wenn wir es mal so sagen wollen, oder eine Verstärkung dieser Göttlichen. Und warum sind das Versuchungen? Weil wir jetzt in dieser Welt, jetzt sage ich mal jetzt einfach diese Welt, aber das ist geistig gemeint, stehen, aber gegen wen kämpfen wir an? Gegen das Göttliche in uns. Das ist in uns drinne und will eigentlich den ganzen Menschen wiedergebären, möchte ihn lebendig machen, möchte ihn göttlich machen. Und dagegen steht aber der äußere Mensch, der sich das nicht gefallen lassen will. Der sagt, nee, ich bin jetzt hier für mein eigener und warum soll ich das? Und deshalb ist die 66, oder die 6, sagen wir mal erstmal 4, die 6, also auch eine Versuchung, nämlich die Versuchung, in die der Mensch steht, mit dem Göttlichen, das in sich ist, das eigentlich uns umbilden will, so muss man sagen, und wir uns als äußere Menschen aber eigentlich nicht umbilden lassen wollen, weil wir unseren eigenen Weg gehen. Und diese Kämpfe, das sind sozusagen geistige Kämpfe. Und deshalb ist die 6 eben auch eine Zahl der Versuchung, aber auf einer höheren Ebene. Die 4 ist einfach, das ist sozusagen die Ebene, in der wir drinnen stecken, aber die 6 ist die persönliche, mein Kampf mit dem, was in mir ist, was da raus will oder lebendig machen will, erleuchten will, mit dem, was nach unten zieht. Ja, also was also davon wegstreben will, ich bin ja eine eigene Person. Warum soll ich mich um etwas kümmern oder sein oder nachfolgen, was ich gar nicht richtig sehe und so weiter. Und dieser Kampf, das ist die 6. Und die kann man nun also kombinieren, indem man jetzt eine 0 dranhängt. Ja, dann ist also so eine Verstärkung, so wie die Buchstaben, wie die Zahlen auch sind, ne? Das ist also dann eine Verstärkung und dann kommt dann 600, kann man das auch noch machen. Und das andere, was ich sagen wollte, das ist das Ich. Ich lasse Ich regnen. Das ist also der Herr von Ewigkeit, der das sagt.
Ja, ja,
und
das
nicht
hat
ich als Person
schon.
Oder so.
Nein, nein, er hat gemeint, der Herr, das ja. in uns oder außerhalb.
Ja.
Ne? So hatte ich dich verstanden.
Also
genau.
Aber
genau.
Hier erscheint es jetzt in diesem Text, als wenn er nun die Leute vertilgen lässt. Wenn wir also die Haushalte Gottes lesen, die also die ganze Urgeschichte beschreibt, dann geht daraus hervor, dass er keineswegs die Leute vertilgt hat aus seinem Willen heraus, sondern die Menschen haben sich selber vertilgt, indem sie, so wird es ja beschrieben, also dann in die Berge große Schächte getrieben haben, voller Pulver gestopft, um die Menschen, die auf den Bergen blieben, Kinder der Höhe sozusagen auszurotten, und das konnten sie nicht, und dann sprengen wir eben die Berge weg. Also den Wahn hatten sie. Und da haben sie bei diesen tiefen Schächten, die sie in diese Erde reingetrieben haben, dann auch die unterirdischen Wasserbassins angesprengt, wenn man so sagen wollen, und dadurch ist die Sintflut geschehen. Und vorher hat er überall der Herr Boten über das Land geschickt, die also gewarnt haben davor und zu sagen, kommt auf die Berge und lasst das und so weiter. Also er will da retten und er will nicht sie umbringen.
Na gut, aber er hat es zugelassen.
Er hat es zugelassen. Ja. Und, aber geistig heißt die ganze Geschichte das Böse, was in uns ist, jetzt müssen wir also auf die innere seelische Ebene gehen, ist sozusagen gegen das Höhere, was in uns ist, also dieser Sechserkampf. Und das muss also, wenn wir ein höheres Leben anstreben wollen oder gehen wollen, was ja durch Noah gezeigt wird, dann nimmt der Herr die besten Eigenschaften, die in uns sind, um sie in ein neues Leben zu führen, also einen neuen Zustand, über diese Zeit weg, in dieser Arche, über das Meer letztlich. Das ist also sozusagen ein Bewahren des Menschen, des seelischen Menschen, vor allem im Falschen, was in ihm selber drin steckt. Und das zieht sozusagen darüber. Also hier ist überhaupt nicht, dass er jetzt despotisch irgendwas ausräuchern will oder ausmerzen möchte, sondern er will nur retten. Und er will retten, denn er mit Noah und denen, die in der Arche sind, hat er die besten Eigenschaften des Menschen bewahrt, davor, dass sie untergehen in dem eigenen Bösen, was in uns drin steckt. Das ist also der eigentliche Sinn dieser Sache. Ne?
Peter, ich glaube, da hast du, danke vielmals, ich glaube, du hast aber fast schon die Zeit gebraucht. Gibt es noch eine? Sonst machen wir, wir haben ja gleich wieder eine Pause. Aber das war eine sehr gute Ergänzung, fand ich. Das hat es nochmal ganz plastisch gemacht. Der dritte Vers. Und es ging ein Noah und seine Söhne und sein Weib und die Weiber seiner Söhne mit ihm in den Kasten vor den Wassern der Flut. Dass Noah einging in den Kasten vor den Wassern der Flut, bedeutet, dass er in der Versuchung beschützt worden sei. Das ist also die Bedeutung. Durch die Söhne werden wie früher Wahrheiten bezeichnet. Das entspricht aber nur dann, wenn natürlich sie wiedergeboren sind und so weiter. Und also der Herr durch sie lebt. Durch das Weib Gutes, durch die Weiber der Söhne Wahres, verbunden mit Gutem. Dass Noah beschützt worden sei, ist einleuchtend. Denn Versuchungen sind nichts anderes als Kämpfe böser Geister mit den Engeln, die bei Menschen sind. Also kämpft der Herr für den Menschen. Die bösen Geister regen beim Menschen im Laufe seiner Wiedergeburt alle schlimmen Gedanken und Handlungen seines Lebens auf, damit sie ihm bewusst werden und er sich dagegen wappnen kann. Also das ist jetzt meine Überlegung. Der Herr hingegen beschützt ihn durch seine Engel und verhütet, dass die bösen Geister und Dämonen nicht über ihre Grenzen und weiter, als der Mensch es ertragen kann, gehen dürfen. Und das ist jetzt schon alles, was hier zu diesem Vers 3 gesagt wird. Insofern können wir jetzt die Zeit, die vorher nicht war, jetzt noch nutzen. Also hier wird also nochmal gesagt, dieser Kampf der Engel und Genien oder Dämonen um die Seele des Menschen. Ja, bitte.
Ich stelle ein Fragezeichen mit dem Punkt, dass der Mensch böse sein soll. Und zwar, ich möchte es auch begründen, wieso ich das Fragezeichen stelle. Wenn die Entsprechung des Himmlischen in uns selber ist, dann ist ja das Himmlische das Befreite vom Dualen, vom Kampf zwischen Engel und Teufelchen, befreit in uns, also dieser seelische Bereich. Also es muss in unserem Kern drin, auch in der Ähnlichkeit von Gott, also dass wir ein ähnliches Geschöpf vom Wesen her sind, muss es in uns ja einen ganz tiefen, liebenden, himmlischen Teil geben, wo uns ja drängt, wie du das ja so schön gesagt hast, Peter, und du, wo uns ja drängt, in das Endziel der Wiederverschmelzung hineinzukommen. Und ich glaube, dieses sogenannte Böse, also diese Natürliche, was sich im natürlichen Menschen, in der Persönlichkeit abspielt, glaube ich auch nicht, dass das Böse ist, weil es ja tatsächlich im Unbewussten steht. Also dass die Anlage der Teufelchen und der Engelchen, wo in uns kämpfen, ja auch eine göttliche Anlage ist, wo uns ja die Versuchung als eine seelische Anlage gibt, um diese Verödung zu erreichen, um in das Wiedererinnern zu kommen, in das Seelische. Und darum glaube ich, dass wir eigentlich wirklich gut sind, dass aber gewisse Anlagen als Prüfungen sind, aber nicht in Form einer etwas Moralischen, sondern etwas Lernenden. Ja,
ja, also ich glaube ja auch, dass das so gesehen werden kann, denn ich meine, wenn wir nicht diesen Weg der Dualität gehen würden, wenn wir nicht erkennen würden, was ist böse, was ist gut, was ist hell, was ist dunkel, was ist warm, was ist kalt und so weiter, Das heißt, wenn wir nur im Guten, wir wären urgeschaffene Engel und wären nur im Licht und in der Freude und so, dann wären wir gar nichts. Das heißt, wir wären nie ein Du gegenüber Gott. Das heißt, durch diesen Kampf und durch den freien Willen, wirklich zu wollen, etwas zu wollen, nämlich ihn zu lieben, erst das macht uns zu dem, was wir sind. Ich meine, wir sind hier als Menschen so weit von ihm scheinbar weg, scheinbar natürlich, und tief gefallen, wenn man sich die Erde so anguckt, was so los ist und so. Und trotzdem wird er genau durch diesen Weg, der ein Weg ist, der ja in seinem Plan liegt, wird er sich ein Du schaffen im Menschen, Kinder Gottes. Eben genau durch dieses, dass er den Menschen auch durchaus schwache Seiten gegeben hat. Wir kommen ja nicht aus dem Nichts, wir haben Eltern, die haben uns bestimmte Eigenschaften mitgegeben und so weiter. Das heißt, wir leben in bestimmten Verhältnissen, die unter Umständen katastrophaler Art sind, wachsen da auf, lernen die schlimmsten Sachen und so. Und trotzdem führt der Herr jeden Einzelnen über den genau den Weg, der für ihn, für diesen Menschen der richtige ist, wo er genau das lernt, was er lernen soll, führt er ihn in die Seligkeit. Und es geht in der Seligkeit ja auch nicht um die Seligkeit an sich nur, sondern es geht wieder um das, was ja auch ein Gott ist, nämlich, es wird ja immer so als Nutzwirkung bezeichnet, also als etwas, was wieder weiterentwickelt wird. Das heißt, all diese Menschen, die jetzt hier so sitzen und werden mal eigene Schöpfungen in die Welt setzen, aber nicht in die Welt, sondern dann in ihre eigenen Welten. Das heißt, diese, ja, ob du es jetzt so sagen wir moralisch oder so, dieses Wort hat unter Umständen vielleicht eine religiöse Bedeutung, wenn man es in einen religiösen Kontext stellt, ist aber, hat mit der Sache wenig zu tun eigentlich, sondern es ist eine sehr viel größere Idee als das, ob Gott jetzt gerecht ist und ob er wirklich ein Liebender ist. Davon gehen wir als Grundsatz aus, sondern was tut er mit seiner Schöpfung? Und das ist das, was wir hier erfahren. Was hat er für große Ideen? Und welche Wege gehen wir? Und was anderes gibt es halt dann nicht. Man muss einen Gegensatz leben. Anders kann man nicht stark werden und sagen, das will ich nicht, aber das will ich und dafür kämpfe ich. Und dabei bleibe ich auch und so weiter, nicht? Denn, ich meine, man sieht es ja schon bei extrem verwöhnten Kindern, dass aus denen gar nichts werden kann, weil sie weder Ecken und Kanten kennengelernt haben, erst später im Leben oft durch schwere Schicksalsschläge werden sie dahin gebracht, irgendwas zu lernen. Natürlich, das andere Extrem führt auch oft ins Nichts, wenn da gar keine Möglichkeiten sind. Aber für alle Wege ist der Herr immer dabei, für jeden Weg, und macht das, was möglich ist. Nicht? Also das sind jetzt nur so...
Er wollte ja wissen, ob der Mensch böse ist oder nicht.
Ja. Ich glaube, also,
ist das richtig?
Ja, das, was sie gesagt hat, wenn man das Böse übersetzt als dieses dualistische Gegenteil, diese Widersprüchlichkeit in uns, aber positiv, um uns in die Wiedergeburt zurückzuführen, dann kann ich es akzeptieren in Form eines Symboles. Wenn man aber sagen würde, der Mensch ist grundsätzlich böse, da wehre ich mich dagegen, weil da sage ich mir ja halt noch, wenn der Mensch gottesähnlich ist, wenn er den himmlischen befreienden Teil in uns ist, dann kann er in seinem Kern nicht böse sein. Sondern ja, es ist dann dieser Widerspruch zwischen natürlicher und persönlicher.
Hatten wir ja schon mal. Mit dem Bösesein ist zunächst mal nur der äußere Mensch gemeint, der innere Mensch nicht. Also es ist erstmal wertvoll zu unterscheiden, wie Swedenborg und auch Lorber meiner Ansicht nach, zu unterscheiden zwischen dem inneren Menschen, in den Gott einfließt, und dem äußeren Menschen, der also nur aus den Sinnen lebt. Das wird als böse genannt, weil Gott da nicht rankommt. Der Witz aber für meine Begriffe ist der, dass das ein Prozess ist. Also in der Bibel heißt, der Mensch ist böse von Anfang an. Also damit ist es gemeint von Anfang an, aber das bleibt nicht so. Sondern, wie du richtig sagst, im Prozess der Wiedergeburt oder beziehungsweise noch anders ausgedrückt, das große Ziel ist ja, den äußeren Menschen zu vergeistigen. Das heißt, dass der innere Mensch, der wirkt ja permanent auch ein auf den. Das ist eine der vielen Stimmen, die im Menschen sind. Wir bestehen ja aus einer Vielheit, nicht? Goethe hat gesagt, zwei Seelen in meiner Brust, aber wenn wir mal nachgucken, dann sind das eine ganze Heerscharen, die da sich äußern in uns, als Gedankenströme, als Impulse, also gerade in der heutigen Zeit mit all den Medien, ist der Mensch ja also Welten von Einflüssen ausgeliefert. Und eine Stimme davon ist Jesus Christus oder der innere Kern oder der innere Mensch eben, der mit dem Göttlichen in Verbindung steht und der ruft immer Hallo, ja. Und manchmal hört man ihn auch, wenn das ganze Getöse mal weg ist. Deshalb ist ja für viele Meditation, wo man in die Stille geht, wichtig, weil da der innere Mensch mal eine Chance bekommt, auch gehört zu werden. Aber insgesamt sehe ich das ähnlich wie du, das ist ein Prozess der Vergeistigung, der fängt beim Bösen an. Also idealtypisch ausgedrückt, der Mensch ist von Anfang an böse und dann kommt der innere Mensch und versucht ihn zu...
Umzubilden.
Umzupolen, ja. Und insofern bleibt der Mensch nicht zwangsläufig böse, sondern das ist also nach heutiger Sicht ein Prozess. Deshalb ja auch, ich weiß nicht, ob du mit Lorbeer dich beschäftigt hast, die ganzen Jenseitswerke, das ist ja ein Prozess, ja, die kommen da bewusstlos halb an im Jenseits, die Leute, und sind in ihren eigenen, und langsam werden sie durch den Herrn fortgebildet und werden vor Aufgaben gestellt und dadurch reifen die. Also es ist insgesamt ein Reifungsprozess und idealtypisch durchströmt dann der innere Mensch, also der unter Gottes Einfluss steht, dann auch den äußeren Menschen. Und dann handeln wir auch daraus.
Was ist für dich, wer ist für dich stärker? Innerer Mensch oder der natürliche?
Ja, das ist verschieden. Ein Tag dominiert der innere Mensch und dann fällt man wieder zurück. Also das Es ist auch kein linearer Prozess, dass man jetzt sagen könnte, ab morgen bin ich gut und dann werde ich immer besser, indem man fährt wieder runter. Also insofern, also ich, meiner Ansicht ist, am Ende triumphiert der geistige Mensch, also der innere Mensch.
Wenn es gut geht.
Also für mich ist zum Beispiel der innere Mensch sehr, sehr viel älter, weil es ist ja der innere Mensch, wo er durch den Himmel, also sagen wir, ins Universum reist, durch die Mütter geboren wird. Da hat er eine viel, viel längere Erfahrung, hat er auch durch den Geist eine viel stärkere Willenskraft als der natürliche Junge, diese unerfahrene natürliche Persönlichkeit.
Und dem steht das ganze Sinnliche gegenüber. Und
das ist für mich, ist für mich der innerste Kern gut eigentlich.
Na gut, aber ich meine, das kann man... Ist kein Widerspruch jetzt oder so, sondern man muss es halt irgendwie in den Kontext stellen und dann ist es in Ordnung.
Man denkt mal ans Mittelalter, wo die Menschen sich gegeißelt haben, weil sie so böse sind, oder wenn man noch an Martin Luther denkt, dass ich, und dagegen wehren wir uns, weil es ja müßig eigentlich ist, nicht, sich zu schlagen oder sich zu bestrafen oder sowas. Deswegen begehren wir jetzt auf, wenn wir das hören, der Mensch ist von Anfang an böse, ja, was soll man nun damit machen? Ne?
Ja, das
Mittelalter kommt da wieder auf. Und das ist ja nicht gemeint.
Der Äußere, also die Unterscheidung finde ich immer sehr hilfreich, so den inneren und den äußeren Mensch. Der äußere Mensch steht in Zeit und Raum, der innere kennt es ja nicht, der kennt nur Gottes Einfluss. Ne?
Na gut, aber jetzt müssen wir unbedingt aufhören.
Ja, man hat nicht geklärt, was ist eigentlich gut, das müsste geklärt werden.
Was ist gut? Ja. Na Peter, dann sag du das noch.
Ja. Also es gibt ja nur ein einziges Gutes, das ist also der göttliche Liebe und Weisheit. Die sind also gut. Mhm. Und alles andere, was nicht göttliche Liebe und Weisheit ist, ist eben nicht gut. Und nun hat das Göttliche ein Gegenüber, ein Ebenbild praktisch geschaffen, das er aus sich herausgestellt hat, also von sich ab, wie abgetrennt. Und es hat zwar in seinem Kern dieses göttliche Liebe und Weisheit, aber es ist völlig wie so eine, wie so ein Keim, der aber noch gar nicht entwickelt ist. Aber er hat ein eigenes Bewusstsein. Und jetzt lebt dieser Mensch oder dieses Gegenüber nach eigenen Sinnen. Und alles, was er macht und gut ist, ist kein Gutes, wenn es nicht aus dem Göttlichen heraus geschehen ist. Und deshalb sagt im Swedenborg, ist das eigentlich was Böses, weil das sich selbst zuschreibt. Wenn ich jetzt gute Taten mache und das und da, oh, ich habe das gemacht und das habe ich gemacht und so weiter. Aber das ist alles kein Gutes, weil es nicht anerkannt hat, dass nicht ich Gutes machen kann, sondern nur Gott in mir. Und aus diesem Göttlichen heraus kann ich das Gute aktivieren und dann auch ausführen. Und solange der Prozess nicht ist, ist eben der Mensch böse. Das heißt ja nicht, dass er nur verworfen ist, sondern es ist
das
abgewandt
ist
von Gott.
Das ist ein Begriff.
Also abgewandt von Gott und ist nicht göttlich. Und daher ist eben, dass der Mensch eigentlich im Bösen ist. Und die Praxis, wenn man die Welt anguckt, immer so, jetzt ist es wieder so, was wollen die Leute? Keiner wird auf die Idee kommen und sagen, ja, was ich mache, ist eigentlich aus dem göttlich Guten. Überhaupt nicht, sondern ich habe das gemacht. Ja.
Naja, also der Mensch empört sich, das ist das, was den Menschen am allermeisten empört, dass das nicht er, sondern Gott gemacht haben soll.
Ja, deswegen haben sie abgeschafft.
Deshalb haben sie ihn abgeschafft.
Ja, das ist natürlich das
so, jetzt.